Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Niemand, aber auch niemand darf der katholischen Kirche auf die Finger schauen. Alles ist und bleibt genau so, wie es ist. Dogma. Wenn ein neuer Papst gewählt wird, schließen sich die Kardinäle dafür ein. Großes Geheimnis.
Psst, komm mal. Soll ich dir ein Geheimnis anvertrauen?
Was denn für ein Geheimnis?
Oh ja, Lulatsch, ich habe Geheimnisse für mein Leben gern.
Warum eigentlich war die frühe Neuzeit ein Zeitalter des Geheimnisses? In ganz Europa florierte ein Handel mit Geheimnissen und dies keineswegs nur im Geheimen.
Das absolute Geheimnis des Konklaves hinter verschlossenen Türen.
Glücklich lebte, wer sich gut verborgen hielt. Das Geheimnis als eine der größten Errungenschaften der Menschheit.
Nicht zuletzt kommt aber der Geheimhaltung eine spezifisch religiöse Dimension zu. Die Faszination der Inszenierung des Geheimen. Das Geheime ist das Zeichen der Nähe Gottes.
Mit offenen Karten spielen ist weder nützlich noch angenehm.
Professor Dr. Hubert Wolf, Fellow des Wissenschaftskollegs in Berlin, weiht uns nun in die Geheimnisse um die Papstwahl ein. Seinen Vortrag dazu hat er am 1. Februar 2017 gehalten. Als kleine Einführung hier der Moment, wenn alles feststeht.
Eine Sensation für die katholische Christenheit. Erstmals seit 1523 ist heute ein Nicht-Italiener zum Papst gewählt worden. Es ist der 58-jährige polnische Kardinal Karol Wojtyla, bisher Erzbischof von Krakau. Als Papst wird er den Namen Johannes Paul II. Tragen.
Um 18.18 Uhr ist es soweit. Weißer Rauch quillt aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle und zeigt damit an, dass ein neues Oberhaupt für die katholische Kirche gefunden worden ist. 8 Wahlgänge haben die 111 im Konklave versammelten Kardinäle dazu gebraucht. Über 100.000 Menschen, die auf das Ergebnis gewartet hatten, brechen in Jubel aus. Die Kirchenglocken verkünden die Botschaft denen, die nicht auf dem Platz versammelt sind. Kurz nach dem Rauchzeichen beginnen die Vorbereitungen auf dem Mittelbalkon der Petersbasilika, von wo verkündet wird, wer der neue Papst ist und welchen Namen er gewählt hat. Dann wieder Jubel der Menge. Der Kurienkardinal Felici erklärt, dass ein neuer Papst gewählt worden ist.
Habemus Papam. Kardinalem Wojtyła.
Könnt ihr euch noch erinnern, als Franziskus auf diese Weise zum Papst wurde? Jedenfalls lief das ganz anders ab als Jahrhunderte zuvor. So dogmatisch ist die katholische Kirche also in Wirklichkeit doch nicht. Die Rituale sind einer ständigen Veränderung unterworfen, erklärt Hubert Wolf.
Annuntio vobis gaudium magnum habemus papam. Meine Damen und Herren, diese Frohbotschaft verkündet der erste der Kardinaldiakone nach der Wahl eines Papstes den auf dem Petersplatz versammelten gläubigen Massen auf der äußeren Loggia von St. Peter. Wir haben es gerade noch einmal nachempfunden. Zu diesem Zeitpunkt ist aber das Entscheidende schon lange geschehen. Die Sedis Vacans, die große Krise, in der der Tod des alten Papstes die katholische Kirche gestürzt hat, ist vorbei. Diese Krise resultiert aus der nur schwer aufhebbaren Spannung zwischen der Ewigkeit des Papsttums als Institution und der Sterblichkeit des einzelnen Papstes als Person. Der Bearbeitung dieser Spannung dienen nicht nur die zahlreichen einzelnen Rituale vom Tod eines Papstes bis zur Intronisation seines Nachfolgers. Vielmehr stellt die zeremonielle Gestaltung der Sedis Vacans als Ganzer ein einziges großes Symbol dar. Ein Symbol, das die ewige Ordnung der katholischen Kirche abbilden und die gültig waltende Vorsehung des transzendentalen Gottes sichtbar machen soll. Da in allen Riten der Sedis Vacans Gottes verborgenes Handeln erfahrbar werden soll, verwundert es nicht, dass der eigentlich entscheidende Akt, die Wahl des Papstes, im Geheimen geschieht, abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Hinter verschlossenen Türen.
hinter den hohen Mauern der Sixtinischen Kapelle. Die Papstwahlordnung Johannes Pauls II. Universi Dominici Gregis vom 22. Februar 1996 schärft nicht umsonst das Secretum Absolutum, das absolute Geheimnis des Konklaves, noch einmal ein, dass jeder Kardinal beim Einzug in die Sixtina einen feierlichen Eid beschwören muss. Der Papst ist aber auch ganz modern. Er verbietet den Gebrauch von Handys und anderen modernen Geräten der Kommunikation ausdrücklich in seiner Ordnung. Eine Nachricht per Twitter, die das Ergebnis wie bei einer Bundespräsidentenwahl geschehen, vorab bekannt macht, soll definitiv ausgeschlossen sein. Geht man nach den Einschaltquoten, so findet keine andere Inszenierung der Amtsübernahme irgendeines weltlichen oder geistlichen Würdenträgers ein derartiges öffentliches Interesse und medialen Widerhall wie die Wahl des neuen Papstes. Hier müsste sich Donald Trump vielleicht mal über die alternative Wahrheit informieren. Die Faszination der Inszenierung des Geheimen, die Ahnung der Transzendenz in der Immanenz ist ungebrochen, vielleicht heute sogar mehr denn je, vielleicht noch mehr bei sogenannten Agnostikern als bei Gläubigen. Nicht umsonst gehört das Kupferrohr, aus dem schwarzer Rauch bei einem gescheiterten Wahlgang und weißer Rauch bei einer erfolgreichen Papstwahl aus dem Kanonenofen der Sixtina aufsteigt, zu den am häufigsten abgelichteten Gegenständen der Welt überhaupt. Kommunikation mit Rauchzeichen ist die einzige Möglichkeit der Kontaktaufnahme der im Konklave versammelten Kardinäle mit der Außenwelt. Die strikte Abschirmung des Wahlraums soll jeden Einfluss von außen verhindern und so, man Luhmann einmal bemühen will, absolute Verfahrensautonomie gewähren. Außerdem sollen durch die Kommunikationsgrenze der Mauern des Konklaves Dissens und Streit unter den Wählern nach außen verdeckt bleiben. Nicht zuletzt kommt aber der Geheimhaltung eine spezifisch religiöse Dimension zu. Das Geheime ist das Zeichen der Nähe Gottes. Verborgen ist er da, heißt es in einem bekannten Kirchenlied. Wenn der Älteste der Kardinaldiakone auf die Loggia des Petersdoms tritt, wird der im Geheimen nicht selten nach heftigen Konflikten hergestellte Konsens nicht nur als von allen Kardinälen getragenes Ergebnis präsentiert, sondern als der ausdrückliche Wille Gottes inszeniert. Denn, meine Damen und Herren, der erste öffentliche Satz nach einer Papstwahl, wie ihn das Zeremoniale vorgibt, ist nicht Habemus Papam, sondern der Kardinaldiakon sagt vorher noch einen anderen Satz. Annuntio vobis gaudium magnum. Ich verkündige euch eine große Freude. Und jetzt macht's bei vielen vielleicht Klick. Und jetzt geht's weiter. Die dem ganzen Volk zuteil werden soll. So spricht der Verkündigungsengel im Weihnachtsevangelium. Heute ist euch in der Stadt König Davids der Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr, Habemus Papam. Mit Hilfe dieses Textes aus dem Weihnachtsevangelium nach Lukas und den Assoziationen, die dieser Text bei den Hörern auslöst, wird die eigentliche frohe Botschaft sofort klar. Die Rede ist von einem Evangelium, das der Protokardinaldiakon in der Rolle des Engels der Heiligen Nacht verkündet. Damit wird zumindest zwischen den Zeilen ein ungeheurer Anspruch formuliert. Schon bei der Übergabe der Schlüssel des Himmelreiches an Petrus verstehen sich alle Päpste in einer besonderen Beziehung zu Jesus Christus stehend. Durch das Annuntio Vobis vor dem Habemus Papam wird dieser Anspruch noch einmal gesteigert. Der Kardinaldiakon verkündet nichts anderes und nicht weniger als die Geburt des alten Christus, des neuen Christus in dieser Welt. Wobei klar sein muss, die Inszenierungen legen mitunter Deutungen über das Wesen des Papsttums nahe, dass die offizielle Theologie und das Lehramt der Kirche in dieser Zuspitzung niemals so formulieren würde. Aber in der Mehrdeutigkeit liegt ja gerade der besondere Charme symbolischer Kommunikation. Und das können Katholiken, das muss man auch im Jahr 500 nach Luther sagen, besser als andere kirchliche Gruppierungen. Der neue Papst nimmt nach dieser Vorstellung nicht nur eine neue Rolle ein, sondern durch die Inszenierung der Inauguration wird zugleich eine neue Wirklichkeit geschaffen. Der zum Papst gewählte Kardinal ist ein anderer geworden. Bei der Inauguration des neuen Papstes geht es nach dem Annuario Pontificio, dem offiziellen päpstlichen Jahrbuch, natürlich auch um die Amtseinsetzung des Bischofs von Rom. Dann aber und vor allem um den Vicarius Christi, den Nachfolger des Apostelfürsten, der Christus in dieser Welt repräsentiert. Den Summus Pontifex der Universalen Kirche, den Primas von Italien, Erzbischof und Metropolit der römischen Kirchenprovinz, Souverän der Vatikanstadt und Diener der Diener Gottes. Auch wenn der Eindruck entstehen soll, diesem Zeremoniale, dieser Einführung, komme als quasi heiligem Text kanonischer Charakter zu. Und diesem Eindruck kann man sich kaum entziehen, wenn man auf dem Petersplatz steht. War und ist die Amtseinsetzung des Papstes einem starken historischen Wandel unterworfen. Dabei kommt den Bühnen, auf denen die Amtseinführung inszeniert wird, eine entscheidende Rolle zu. Es geht näherhin um die Bedeutung, die der Lateranpalast als weltliches Herrschaftszentrum und die Lateranbasilika als einzige Bischofskirche des Bischofs von Rom einerseits und die Peterskirche mit dem Grab des Apostelfürsten Petrus und Legitimationsort des päpstlichen Primat andererseits spielen. Etwas zugespitzt lautet die entscheidende Frage, die heute freilich kaum noch gestellt wird. Ist der Papst als Papst Bischof von Rom oder ist der Papst als Bischof von Rom Papst? Und wie inszeniert man die theologische, kanonistische und politische Antwort auf diese Frage sachgerecht? Meine Damen und Herren, seit den Zeiten der alten Kirche wurde man ganz klar Bischof durch die Weihe und Handauflegung durch andere Bischöfe. Danach folgte die Intronisation auf der entsprechenden bischöflichen Kathedra der Bischofskirche, der Kathedrale. Ursprünglich dürfte auch die Wahl des Bischofs von Rom wie die anderen Bischöfe durch Klerus und Volk erfolgt sein. Ganz nach dem Grundsatz der Väter, wer allen vorstehen soll, der muss auch von allen gewählt sein. Im Laufe der Zeit kam es jedoch zu einer immer stärkeren Einschränkung des Wahlrechts auf den Klerus und wenige einflussreiche Laien. Man kann sich ja vorstellen, eine Stadtgemeinde wie Rom, wenn die plötzlich 20, 40, 50.000 Mitglieder hat, ist eine allgemeine Wahl schwieriger durchzuführen. Seit der konstantinischen Wende nahm außerdem der Einfluss des Kaisers immer mehr zu. Ein zum Bischof von Rom gewählter durfte erst nach der Bestätigung seiner Wahl durch den in Byzanz residierenden Kaiser zum Bischof geweiht und intronisiert werden. Diese Bestätigung konnte oft mehrere Monate dauern, manchmal wurde sie auch gar nicht erteilt. Auch die Karolinger, Ottonen und Salier sollten später dieses Recht ausüben, zumindest aber den Anspruch erheben. Seit dem 4. Jahrhundert war die Lateranbasilika die römische Bischofskirche. Durch die sogenannte konstantinische Schenkung, eine römische Fälschung des 8. Jahrhunderts, wurden die weltlichen und geistlichen Herrschaftsansprüche der römischen Bischöfe überdies mit dem Lateran als der dortigen kaiserlichen Residenz verbunden. Diese Residenz hatte Konstantin, Papst Silvester, als Dank für die Heilung vom Aussatz durch die Taufe geschenkt. Das steht jedenfalls in der Silvesterlegende und der konstantinischen Schenkung drin. Päpste und die katholische Kirche waren im Fälschen von Urkunden immer schon begabt. Jedenfalls ist Pipin offenbar auf diese Fälschung hineingefallen. Deshalb kam der Besitzergreifung des Palastes und der Besitzergreifung der Basilika im Lateran zentrale Bedeutung zu. Ohne das kein Papst. Meine Damen und Herren, ein eigenes Zeremoniell für die Übernahme des Amtes eines Bischofs von Rom brauchte man nicht erst erfinden. Es lag, wie gesagt, bereit im Ritus der Bischofsweihe. Denn nach der katholischen Amtstheologie wird jedes kirchliche Amt durch eine Weihe übertragen. Die drei Weihestufen sind Diakonat, Priester und Bischofsweihe. So wurde der neu gewählte Papst Martin V. auf dem Konzil von Konstanz 1417 zunächst zum Priester, dann zum Bischof geweiht und erst danach in einem separaten Akt mit der Tiara gekrönt. In der Weiheliturgie für Bischöfe sind die Handauflegung mit dem Ordinationsgebet, die Stuhlsetzung auf die Kathedra der Bischofskirche und die Übergabe von Mitra, Ring und Hirtenstab die entscheidenden liturgischen Elemente. Das ist das Ensemble, danach ist jemand Bischof.
Dabei spielt der Geweihte nicht nur auf eine bestimmte Zeit eine bestimmte Rolle beziehungsweise übernimmt eine bestimmte Funktion. Nach katholischem Amtsverständnis ist der Geweihte vielmehr durch die Weihe ontologisch ein anderer geworden. Er handelt künftig in persona Christi. Er hat einen Charakter indelebilis, ein unauslösliches Merkmal erhalten, das er nicht wieder ablegen kann, so wie durch das Sakrament der Taufe. Nun galt aber, und das hat einen besonderen Reiz, nach den Beschlüssen des Konzils von Nicäa, welches auch entscheidende Passagen des Glaubensbekenntnisses formuliert hat, bis weit ins Mittelalter hinein ein Bischof als mit seiner Diözese durch die Weihe sakramental unauflösbar verbunden. Der Bischof war der Sposo, der Bräutigam seines Bistums. Ein Wechsel von einem Bischofssitz zu einem anderen war seit dem Konzil von Nicäa ausdrücklich verboten und galt als geistlicher Ehebruch. Ich will das jetzt nicht in die heutige Zeit ausdehnen. Auch zum Bischof von Rom konnte deshalb nur ein Nichtbischof, ein Priester, ein Diakon oder ein Laie gewählt werden. Und damit war die Bischofsweihe bis zum 10. Jahrhundert der entscheidende Akt der Amtseinsetzung eines Papstes. Mehr brauchte man nicht. Erst die Weihe zum Bischof von Rom mit der Thronsetzung in der römischen Bischofskirche, der Lateranbasilika, machten den Papst zum Papst. Und erst danach konnte er seine Potestas ausüben. Der Beleg für diese These ist relativ einfach zu führen, denn die Päpste datierten den Beginn ihres Pontifikats nicht vom Tag der Wahl an, sondern ab dem Tag der Weihe. Ein schönes Beispiel für den Beleg ist zum Beispiel Stephan, der auf der Papstliste nicht auftaucht, weil er 752 zwar gewählt wurde, die Bestätigung hat aber sehr lange gedauert und er starb schon vor seiner Weihe. Also war er nicht Papst und nicht Bischof von Rom. Im ersten Jahrtausend wurde man also Papst nur durch die Weihe zum Bischof von Rom und durch die Intronisation in der Lateranbasilika, während allen anderen symbolischen Akten nur eine sekundäre Bedeutung zukam. Sie wuchsen um die Weihe herum. Wie gesagt, der Wechsel des Bischofssitzes galt auch im sogenannten Saeculum Obscurum, dem 9. und 10. Jahrhundert, noch contra statutuum canonum, wie die berühmt-berüchtigte Leichensynode gegen Papst Formosus vom Januar 1897 zeigt. Was war passiert? Papst Stephan VI. Hatte 9 Monate, nachdem er Nachfolger von Formosus geworden war, diesen wieder aus seinem Grab ausgraben, mit den päpstlichen Gewändern begleiten und auf den päpstlichen Thron setzen lassen. Und dann begann diese schauerhafte Kadaversynode. Ein Diakon musste dem Papst Formosus seine Stimme leihen und in einem schrecklichen Verfahren wurde festgestellt, er sei ein ungültiger Papst, schismatisch, heretisch, simonistisch und alles, was man braucht, alle Topoi. Dann wurden ihm die Ringfinger abgehackt, Meineid. Er wurde heruntergezerrt vom päpstlichen Thron, enthauptet, gevierteilt und im Tiber versenkt. Warum macht man das? Formosus hatte Stephan zum Bischof von Anagni geweiht. Als Bischof von Anagni konnte er aber nicht Bischof von Rom werden, weil das ein Ehebruch gewesen wäre. Wenn aber Formosus selber ungültig Papst war oder Bischof, hat er auch nicht gültig weihen können. Deshalb war durch diesen Prozess klar, dass Stephans Weihe zum Bischof von Anagni ungültig war. Da sie ungültig war, konnte er zum Papst bzw. Bischof von Rom gewählt werden. Ja, vielleicht sind manche karriereorientierte Bischöfe und Kardinäle froh, dass sie diesen Weg heute nicht mehr gehen müssen. Denn gegen die Vorschriften des Konzils von Nicäa wurde es immer mehr Praxis, dass ein Bischof von einem einfacheren Bischofssitz auf einen etwas angeseheneren wechselte und am Schluss, wenn es irgendwie idealtypisch ging, nach Rom. Die Zeit des fortgesetzten geistlichen Ehebruchs in der katholischen Kirche begann. Wenn aber, und jetzt kommen wir in ein neues Problem, wenn aber es möglich wird, dass jemand, der schon Bischof ist, Papst wird, also er die Bischofsweihe schon hat, dann scheidet diese als entscheidender liturgischer Abt für die Papstwerdung aus. Es müssen deshalb andere, alternative, zeremonielle Formen gefunden werden.
Auch hier war die katholische Liturgie entsprechend kreativ. Zwar blieb ein Segensgebet, das heißt jetzt Benedictio, eine sakramentale Weihe. Eine Ordinatio war dies allerdings nicht mehr, denn der Gewählte war ja schon geweiht. Das Papstzeremoniell stand vor einem ganz entscheidenden Problem. Alle anderen Ämter in der katholischen Kirche, alle entscheidenden, werden durch eine Weihe oder einen ontologischen Statuswechsel übertragen. Ausgerechnet für das höchste Amt, das Amt des Papstes, war dies nun nicht mehr möglich. Denn ein Sakrament der Papstweihe als vierte Stufe existiert nicht. Zwei Entwicklungen sind festzustellen. Einerseits erhielten Riten, die sich im Lauf der Jahrhunderte sekundär um den Akt der Weihe des Bischofs von Rom entwickelt hatten, nun plötzlich konstitutiven Charakter. Andererseits trat eine ursprünglich sekundäre Bühne immer stärker in den Mittelpunkt. War zunächst ganz selbstverständlich der Lateran als Bischofskirche des Bischofs von Rom der entscheidende rituelle und liturgische Ort gewesen? So spielten jetzt die Petrusbasilika und vor allem das Petrusgrab eine immer wichtigere Rolle. Im Kontext einer zunehmenden Ausfaltung der papalen Idee und eines immer weitergehenden Primatsanspruchs des Bischofs von Rom als Papst der Gesamtkirche musste der Apostelfürst und das Tu es Petrus, auf den der Erlöser seine Kirche bauen wollte, theologisch und zeremoniell neu definiert werden. Die genaue Datierung der einzelnen Schritte dieser Prozesse sind in der Forschung, wen wundert es, angesichts der oft schwierigen Quellenlage umstritten. Zumal ein großer Unterschied zwischen den normativen papalen Texten und Zeremonialen, den darin formulierten Ansprüchen und der Realität bestanden haben dürfte. Entscheidende Bedeutung kam jetzt der Inthronisation des neuen Papstes zu. Ursprünglich war damit nur die im Ritus der Bischofsweihe schon enthaltene Stuhlsetzung des neu geweihten Bischofs im Lateran gemeint. Nach und nach wurde daraus ein unabhängiger, eigenständiger, feierlicher Akt, der an die Stelle der Bischofsweihe trat. Und dabei trat die Kathedra Petri in den Vordergrund. Und die Inthronisation war somit das eigentlich rechtsbegründende Element. Im Lauf der Zeit wurden zur Ausgestaltung der Inthronisation immer stärker Riten aus dem byzantinischen Kaiserzeremoniell übernommen. Die Päpste bedienten sich also einer Imitatio Imperii, um einerseits ihre geistliche Vorrangstellung anderen Bischöfen gegenüber, andererseits aber auch ihre weltlichen Herrschaftsansprüche in Szene zu setzen. Hierher gehört das aus dem byzantinischen Hofzeremoniell stammende Pallium, das seinen Trägern imperiale Würde verleiht. Ursprünglich war dieses Pallium im kirchlichen Bereich ausschließlich dem Papst vorbehalten. Es war sein liturgisches Unterscheidungsmerkmal. Seit dem 9. Jahrhundert erhielten jedoch auch alle Erzbischöfe und Metropoliten einer Kirchenprovinz das Pallium als Zeichen ihrer Präzedenz vor ihren Suffraganbischöfen. Deshalb wurde eine zweite Anlehnung am Kaiserzeremoniell immer wichtiger, nämlich die Krönung. Die Ursprünge einer päpstlichen Krone liegen nämlich ebenfalls im byzantinischen Krönungszeremoniell. Das sogenannte Phrygium taucht zum ersten Mal im 8. Jahrhundert auf und wurde von den Päpsten im Sinne der konstantinischen Schenkung als kaiserliches Diadem interpretiert, also weltlicher Herrschaftsanspruch über den Westen des Imperiums Romanum. Diese Mütze, auch Regnum genannt, erhielt im Lauf der Jahrhunderte drei Kronen. Nikolaus II., 1058 bis 1061, verzierte das Phrygium mit einer Krone. Gregor IX., 1227 bis 1241, wurde mit einem Diadema Duplex gekrönt. Und seit Mitte des 14. Jahrhunderts lässt sich definitiv eine dreifache Krone nachweisen, die Triregnum oder Tiara genannt wird. Sie symbolisiert die dreifache Vollmacht des Papstes, wie das Gebet bei der Krönung mit der Tiara deutlich zum Ausdruck brachte. Empfange die mit den drei Kronen geschmückte Tiara und wisse, dass du der Vater der Fürsten und Könige, der Lenker der Welt, der Vikarius unseres Erlösers Jesus Christus auf Erden bist, dem Würde und Ehre sei in alle Ewigkeit. Amen. Übrigens, nur nebenbei bemerkt, in dem Moment, wo sich die Tiara dreifach die Krone als das entscheidende Merkmal des Papstes durchsetzt, bekommt auch Gott Vater in den Darstellungen der bildenden Kunst eine dreifache Krone. Das ist etwas, was ich in meinem Buch nicht ausführen konnte, was aber sicher eine ganz spannende Geschichte wäre. Übrigens gehen Päpste auch mit der Tiara ins Bett. Die Krönung als Höhepunkt der Inauguration eines neuen Papstes fand aber nicht mehr im Lateran statt, sondern stets bei St. Peter, allerdings außerhalb der Basilika, entweder auf dem Balkon oder bei der alten Kirche auf den Stufen. Die dreifache Würde, die der Papst durch die Tiara erhielt, konnte aber theologisch nur über das Petrusgrab legitimiert werden. Nur als Nachfolger des Apostelfürsten Petrus und nicht als Bischof von San Giovanni in Laterano konnte der Papst seine umfassenden Ansprüche als Vicarius Christi legitimieren und ihn mit der Krönung eindrucksvoll inszenieren. Allerdings, das habe ich gesagt, benötigte der Papst zur Inszenierung seiner Imitatio Christi, so verrückt es klingt, im Zeremoniell entscheidende Elemente der Imitatio Imperii. Ohne Anleihen beim Kaiserzeremoniell hätte er seine einmalige kirchliche Stellung, die eben gerade nicht durch eine Weihe begründet war, kaum darstellen können. Zwar spielten der Lateran und die reale Intronisation auf dem dortigen Bischofsstuhl immer noch eine Rolle, aber die symbolische Besitzergreifung der Petrusbasilika war fortan der konstitutive Akt der Inszenierung der Inauguration eines neuen Papstes auch, wenn es in der Petrusbasilika eigentlich gar keinen Bischofsstuhl gibt, weil die Petrusbasilika ist nichts anderes als ein etwas zu groß geratener Grabstein für Petrus. Man sagt Grabeskirche. Diese Entwicklung, die sich bereits gegen Ende des 10. Jahrhunderts angedeutet hatte, setzte sich in den folgenden Jahrhunderten durch. Es wird aber deutlich, dass es eben zunächst kein klares Regiebuch mit einer eindeutig feststehenden Szenenfolge noch eine eindeutige Praxis gab. So macht man einen Papst. So wurde, wie der lieber Pontificale seine Sammlung von Papstbiografien beschreibt, 1099, Paschalis II. Wörtlich, von Petrus selbst zum Papst gewählt. Man trug ihn dann in den Lateran, setzte ihn auf den dortigen Bischofsstuhl. Am folgenden Tag wurde er in der Peterskirche geweiht und auf ihrem Vorplatz mit dem Regnum gekrönt. Gut. Bei anderen Papstwahlen dieser Zeit wurde der Gewählte, von wem auch immer, zunächst nach St. Peter gebracht. Dort erhielt er das Pallium, dann wurde er gekrönt. Unmittelbar nachher ritt er zum Lateran, um diesen in Besitz zu nehmen. Und alle Variationen, die es dazwischen gibt. Zu diesen beiden Linien, Imitatio Imperii und Verlagerung der Hauptbühne vom Lateran zu St. Peter, kommen im 11. Jahrhundert zwei weitere, nicht minder bedeutungsvolle Entwicklungen. Die Einschränkung des Wahlrechts auf die Kardinäle und die Betonung der Wahl allein, als entscheidenden konstitutiven Akt der Papstwerdung im berühmten Papstwahldekret Nikolaus II. Von 1059. Was war geschehen? Nach dem Tod Stephans des IX. Hatten in Rom Klerus und Volk Benedikt den X. zum Papst erhoben. Eine Gruppe von Kardinälen um Hildebrand, den späteren Gregor VII., waren mit dieser Wahl nicht einverstanden. Sie flohen aus Rom nach Siena, da sind 6 oder 7 Kardinäle, und wählten dort Gerhard, den Bischof von Florenz, zum Papst. Der nennt sich Nikolaus II. Damit war aber das althergebrachte Wahlrecht des römischen Klerus und des römischen Volkes missachtet bei Nikolaus. Die Wahl hatte außerhalb Roms stattgefunden, am falschen Platz. Und es hatte eine kleine Gruppe von Kardinälen gewählt. Skandalös. Und vor allem, Nikolaus II. Konnte zunächst weder von seiner Bischofskirche dem Lateran Besitz ergreifen, noch vor St. Peter gekrönt werden, aber beides machte doch den Papst zum Papst. Also lag in der Wahl Nikolaus II. Eine nach Kirchenrecht eindeutig unkanonische Wahl vor. Es gab militärische Auseinandersetzungen, Benedikt X. musste schließlich weichen, Nikolaus II., der ungültig Gewählte, konnte sich durchsetzen. Natürlich holte er jetzt all diese Akte nach, aber was war mit den Rechtsakten, die er in den 3 Jahren zuvor gesetzt hatte? Waren die jetzt gültig oder nicht? Um seine ungültige Wahl im Nachhinein zu sanktionieren, erließ er ein Papstwahldekret. Das bestimmte, das Wahlrecht sei künftig ausschließlich auf die Kardinalbischöfe eingeschränkt. 5 von denen, die gewählt hatten, in Siena waren Kardinalbischöfe. Und er bestimmt, ich zitiere, der zum Papst Erwählte hat sofort nach der Wahl, auch wenn Kriegszeit oder ein bösartiger Anschlag von Menschenhand verhindern, ihn auf den apostolischen Sitz der Regel nach zu intronisieren, wie es bei mir selber geschehen ist, was er natürlich nicht schreibt, alle Autorität als Papst die heilige römische Kirche zu regieren und über alle ihre Mittel und Macht zu verfügen. Eine Intronisation in St. Peter oder gar eine Besitzergreifung des Lateran, bisher als grundlegend, konstitutiv angesehen, waren für den Amtsantritt eines Papstes nicht mehr notwendig. Der Papst wurde mit der Wahl Papst. Electio facit papam. Punkt. Diese Bestimmung war nicht unumstritten, aber sie setzte sich im Laufe der Jahrhunderte als kirchenrechtlich verbindlich durch. So sieht man, das ist im Staatsrecht wahrscheinlich auch nicht anders, wie aus bestimmten Kontexten dann etwas Gültiges werden kann. Damit, wenn aber die Wahl den Papst macht, ist doch klar, dass dem Wahlzeremoniell eine immer zentralere Bedeutung zukam. Und alle anderen Riten, vornehmlich zum ausdeutenden Beiwerk dessen, wurden, was in der Wahl bereits geschehen war. In den folgenden Jahrhunderten beschränkte sich das Recht der Papstwahl tatsächlich ausschließlich auf die Kardinäle. Das Papstwahldekret von 1059 setzte sich durch. Aber bisher fand die Wahl zunächst immer noch in der Öffentlichkeit statt. Wir dürfen jetzt nicht an 70 oder 120 Kardinäle denken, sondern das sind vielleicht 15, 20 mal 23. Also keine Inflation von Kardinälen, sondern ganz wenige. Damit nämlich wenigstens in der Theorie die Mitwirkungsrechte von Klerus und Volk wenigstens durch Akklamation oder so etwas gewährt waren. Da es viele Doppelwahlen gab, setzte Alexander III. 1179 die Zweidrittelmehrheit durch. Zum Papst kann jetzt nur noch werden, wer zwei Drittel der Stimmen der Kardinäle hat, wenn Sie bedenken, das sind bloß 18 oder 15 oder 16. Ja? Man wollte Doppelwahlen und Schismen verhindern. Das hat man nur zum Teil geschafft. Dann aber kam 1274 endlich das, was im Titel meines Vortrags steht, also lange Vorgeschichte jetzt. Das Konklave wurde erfunden. Was war passiert? Die Kardinäle hatten sich in Viterbo versammelt, und zwar wählte man immer dort, wo der vorhergehende Papst gestorben war. Papst war gestorben, man hatte sich in Viterbo zur Wahl versammelt und es dauerte 1006 Tage. Warum? Solange der Heilige Stuhl nicht besetzt ist, gehören alle Einkünfte der Kurie den Kardinälen. Jetzt spricht natürlich der Schwabe in mir, kann da ein bestimmtes Verständnis, ein bestimmtes aufbringen. Irgendwann war es aber den Stadtvätern zu viel. Zunächst schließen sie die Tore, damit keine Einflüsse mehr von außen kommen, weil es war auch gespalten in eine deutsche und französische Partei. Irgendwann gelingt es den Stadtvätern, die Wähler in den Papstpalast einzusperren. Dann reduzieren sie die Nahrung, dann entziehen sie ihnen das Trinken. Und als es immer noch nicht hilft, decken sie das Dach ab. Und die mittelitalienische Sonne im August, oder sagen wir besser, der ungehinderte Einflug des Heiligen Geistes, macht dann innerhalb von 3 Tagen eine Wahl möglich, Gregor XII. Und der führt jetzt das Konklave als verbindliche Form der Papstwahl ein. Wenn wir also heute dann immer von spirituellen Höhenflügen beim Konklave reden, müssen wir sagen, ursprünglich ist das Konklave nichts anderes als eine Beugehaft für unbotmäßige Kardinäle. Aber durch die Einführung des Konklaves wurde eine undurchdringliche Mauer zwischen den Kardinälen als Akteuren der Papstwahl und dem übrigen Klerus und Volk errichtet. Also Geheimhaltung nach außen. Jetzt haben wir so im Kopf, naja, selbstverständlich, Geheimhaltung auch im Inneren. Jetzt gibt es ja geheime Wahlen. Also die Kardinäle geben Stimmzettel ab. So, davon kann aber auf der inneren Bühne überhaupt keine Rede sein. Die Papstwahlen des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit waren Konklave öffentlich. Eine andere Form hätte die römische Mikropolitik, um Wolfgang Reinhardt zu zitieren, auch konterkariert. Das heißt, die klientelare Verflechtung der einzelnen Kardinalsfamilien, die unter der Leitung der Kardinalnepoten, also Neffen des jeweiligen regierenden Papstes, die eigene Gruppe moderierten. Das konnte doch nur funktionieren, wenn jeder wusste, wie jeder abstimmte. War man dankbar? Gab man für den Kardinalshut, den man bekommen hatte, die Stimme dem richtigen Kandidaten wieder oder für die Einheirat der Nichte in die Papstfamilie? Nur wenn die Häupter der jeweiligen Parteien im Konklave die Kontrolle über die Stimmabgabe der Anhänger ihrer Partei behielten, die den Aufstieg dem jeweiligen Papstonkel verdankten, konnten sie auch sicher sein, dass die Kardinäle die altrömische Tugend der Pietas auch richtig zum Ausdruck brachten. Deshalb wurden die Papstwahlen dieser Zeit, wie Günther Wasilowski in seiner hervorragenden Habilitationsschrift gezeigt hat, in der Regel als Adorationswahlen inszeniert. Was muss man sich darunter vorstellen? Die Kandidaten der verschiedenen Häuser
versammeln sich mit dem jeweiligen Kardinalnepoten in den unterschiedlichen Kapellen des Apostolischen Palasts. Also in der Paulina sitzen die, in der Sixtina sitzen die, in der nächsten Kapelle sitzen die. Zunächst wurde oft monatelang informell verhandelt und taktiert. Gewählt war derjenige, dem zuerst 2/3 der Kardinäle huldigten, indem sie ihn adorierten, das heißt vor ihm niederfielen und ihm den Fußkuss gaben. Es kam mitunter, das kann man bei Ludwig von Pastor nachlesen, wunderbare Szenen, tumultartig. Man stelle sich vor, mitten in der Nacht, Kardinäle sind ja in der Regel auch etwas ältere Herren, plötzlich entsteht eine Unruhe. Irgend in eine Kapelle, wo einer der Kandidaten sitzt in der Paulina, strömen Kardinäle hinein und werfen sich dem Papst zu Füßen. Jetzt bin ich gerade aufgewacht als alter Mann. Stelle sich vor, der hat schon die 2/3-Mehrheit, bevor ich da hinkomme. Meine Stimme nützt nichts mehr. So funktionierten Konklave öffentliche Wahlen mit dem Schutz nach außen. Wenn die Wahl und nicht mehr die Weihe oder die Inthronisation oder die Krönung die entscheidende Bedeutung hatte, dann musste natürlich irgendwann in dieser Situation der römischen Mikropolitik auch so etwas wie eine Spiritualisierung der Papstwahl auf die Agenda kommen. Oder genauer, die Frage der Sakramentalität des Vorgangs musste neu gestellt werden. Und dies sollte tatsächlich im Zusammenhang der großen Konklavereform Gregors des 15. im Jahr 1621 geschehen. Denn die Konklave öffentliche rituelle Adorationswahl wurde jetzt verboten. Und durch ein schriftliches, geheimes Skrutinalverfahren, also eine Wahl mit Stimmzetteln, abgelöst. Jetzt sollte der Papst immer in der Sixtinischen Kapelle und stets unter dem jüngsten Gericht gewählt werden. Jeder einzelne Kardinal hatte seinen Namen auf seinen Stimmzettel zu schreiben, diesen zu falten. Er wurde in der Reihenfolge der Ernennung aufgerufen, den Stimmzettel in der Hand haltend auf das jüngste Gericht zuzuschreiben. Da kommt er immer näher. Da hat man den Stimmzettel. Dabei muss er folgenden Eid mit lauter Stimme sprechen. Christus, den Herrn, der mein Richter sein wird, nehme ich zum Zeugen, dass ich denjenigen zum Papst wähle, den ich secundum deum judicio, gemäß des Willen Gottes, wählen muss. Damit wird der Anspruch auf eine unmittelbare Beziehung zwischen dem Wähler und Gott als Weltenrichter hergestellt. Einige weitergehende Vorschläge wurden im Konklavezeremoniell zwar nicht aufgenommen, unterstreichen aber die Absicht der jesuitisch inspirierten Reform. Ein Vorschlag sah vor, die gesamte Wahl in der Sixtina, im römischen Sommer möglicherweise, sollte in Anwesenheit des verwesenden Papstkörpers durchgeführt werden. Der Anblick des verfallenden Papstes und der Leichengestank sollten die Wähler an ihre irdische Vergänglichkeit erinnern und die Schrecken des angedrohten Gerichts unmittelbar präsent halten. Unter den Kardinälen sollte es keine Hinterbänkler und keine Fraktionsführer mehr geben, sondern jede Stimme ist jetzt gleich viel wert. Statt Rücksichtnahme auf soziale Loyalitäten sollte es nun um eine reine Gewissensentscheidung jedes Einzelnen gehen. Die ganzen Überlegungen im Umfeld des Jahres 1621 hatten also die Tendenz, die Papstwahl zu einem zumindest quasi-sakramentalen Charakter zu machen und damit auch das höchste Amt der Kirche irgendwie sakramental zu begründen. Im Grunde steckt hinter den Absichten der radikalen Reformer ein Konzept, das freilich nie in die offizielle Theologie und nie in die lehramtlichen Selbstdefinitionen der Päpste einging, aber als mitzuhörender Subtext bis heute präsent ist, wie zum Beispiel eine entsprechende Äußerung von Kardinal Meisner im Kontext der Wahl Benedikts des 16. belegt. Ich zitiere Meisner. Diese Stunde wird mir unvergesslich bleiben, da hier ein Mensch von jetzt auf jetzt ein ganz anderer wurde. Aus dem Kardinal Josef Ratzinger ist der Felsenmann geworden. Demnach findet im geheimen Skrutinium unter dem jüngsten Gericht Michelangelos eine Art Transsubstantiation statt, ähnlich der Wandlung in der heiligen Messe. Aus einem Kardinal wird Christus oder zumindest sein Vikarius. Diese Auffassung hatte übrigens schon 1870 ein Bischof auf dem Ersten Vatikanischen Konzil zum Ausdruck gebracht, indem er von einer dreifachen Inkarnation Jesu Christi sprach. Einmal, klar, im Kind im Stall von Bethlehem, dann im Brot der Heiligen Kommunion, der Eucharistie und schließlich im Papst.
Nur wenn man diese Wandlung,
Anführungszeichen, die unsichtbar im Geheimen substanziell stattgefunden hat, als nie offiziell bestätigten Subtext im Hinterkopf behält, wird die Veröffentlichung der Papstwahl aus der äußeren Loggia der Petersbasilika mit den Worten des Protokardinaldiakons letztlich verständlich. Ich verkündige euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Habemus Papam. Dann kann der Papst Papst sein, sola electio, durch die Wahl im Konklave, allein und durch deren Annahme, ohne jeden weiteren Akt der Inauguration, ohne Weihe, ohne Intronisation. Das sind dann wirklich nur noch sekundäre Inszenierungen nach außen, einer Sache, die im Inneren längst schon geschehen ist, zwischen Gott, den Wählern und dem Gewählten. In diesem Zusammenhang erhielt auch eine seit dem 11. Jahrhundert zur Regel werdende Praxis eine neue Interpretation, dass sich die Päpste nämlich nach der Annahme der Wahl einen neuen Namen zulegen. Ursprünglich war dies meist aus ganz profanen Gründen erfolgt, etwa wenn ein neuer römischer Bischof einen heidnischen Vornamen hatte, Mercurius. Der nannte sich dann Johannes II. Oder einen politisch belasteten Vornamen, Octavianus. Johannes XII. Oder so einen vulgären Spitznamen, für den die Römer ja auch bekannt sind, Os Porci. Sergius IV., Schweinebacke oder Schweineschnauze oder so. Im Zuge des sogenannten Reformpapsttums des 11. und 12. Jahrhunderts wird aber jetzt es zur Regel, den Namen zu wechseln und mit diesem Namen ein neues kirchenpolitisches Programm in Anknüpfung an einen der großen Vorgänger zu verbinden. Also man wählt sich dann einen Gregor I. und nennt sich dann Gregor VII. Gregor der Große, Gregor VII., immer so. In der gegenreformatorischen Theologie wurde er in mehr oder weniger direkte Verbindung mit dem Sakrament der Taufe gebracht. So wie in der Taufe durch das neue Taufkleid ein neuer Mensch entstanden ist, so wird auch die Papstwerdung als Wiedergeburt interpretiert. Eine unverlierbare Würde hat Christus als Gewand angelegt. Er ist ein anderer geworden. Ich hoffe, es ist Ihnen halbwegs deutlich geworden. Man könnte noch... Ja. Die Zeremonien und Ritualien der Papsteinsetzung waren im Laufe der Geschichte einem starken Wandel unterworfen. Mit dem Zeremoniale Romanum aus dem Jahr 1488 war aber ein vorläufiger Schlusspunkt erreicht. Mit einigen frühneuzeitlichen und neuzeitlichen Ergänzungen blieb dieses Skript bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, bis zur Amtseinsetzung Johannes des 23. 1958, beziehungsweise Paul des 6. in Geltung. Der große Bruch in der Inszenierung der Papstinauguration kam mit den Liturgiereformen des Zweiten Vatikanischen Konzils. Bei den Amtseinsetzungen Johannes Paul I. und Johannes Paul II. Im Jahr 1978 stand noch gar kein neues Rituale und Zeremoniale zur Verfügung. Man hat einfach mal improvisiert. Aber wenn man mit Liturgie Erfahrung hat, bekommt man das hin. Erst Johannes Paul II. Bzw. Benedikt XVI. Haben 2000 und 2005 für die Exequien, für das Konklave und für die Amtseinsetzung neue Ordines, Ordo Rituum Pro Ministerii Petrini Initio Romae Episcopi. Diese Riten wurden im Geiste der Liturgiereform des Konzils bearbeitet und von allem zeremoniellen Ballast befreit. Der ganze Vorgang vom Papsttod bis zur Amtseinführung wird so zu einer einzigen Liturgie. Problem, was passiert bei einem Papstrücktritt? Da hat man den Papsttod nicht, das heißt, der erste Teil der Liturgie fehlt. Einer einzigen Liturgie, einer geistlichen Handlung. Alle weltlichen Rituale und Symbole sollen entfallen, weil sie dem geistlichen Amt des Vicarius Christi nicht entsprechen. Insbesondere alle Elemente, die das Papsttum einst zeremoniell durch die Imitatio Imperii groß gemacht hatten, werden getilgt. An deren Stelle tritt jetzt ausschließlich die schlichte Imitatio Christi. Deshalb sind die drei neuen Ordines auch gottesdienstliche Ritualien und keine Zeremonienbücher mehr. Auch nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil bleibt die Inszenierung des Geheimen nach außen und innen erhalten. Die Konzelebration der Heiliggeistmesse vor dem Einzug ins Konklave durch alle Wähler im Geist der erneuerten Liturgie, der Verzicht auf Baldachine über den Sitzen der Kardinäle, was früher üblich war, jetzt hat man schlicht zu wenig Platz, weil Johannes XXIII. Hat die Zahl der Kardinäle auf 120 inflationiert. Vorher waren 70. Sowie die Verpflichtung auf die geheime Wahl mit Stimmzetteln. Dann kommt aber hinzu, dass Johannes Paul II. Alle anderen Wahlformen außer die Stimmzettelwahl verboten hat. Bis dahin war es ganz selbstverständlich, erste Wahlform ist die Inspirationswahl. Kardinäle gehen ins Konklave, haben die Heiliggeistmesse gefeiert. Der Heilige Geist bricht einmütig aus ihnen hervor und sie rufen, der ist der Papst. Daran glaubt Johannes Paul II. Nicht mehr. Weswegen die Wahl durch Stimmzettel die einzig denkbare ist. Ich war etwas überrascht, aber das ist so. Die Konstitution Johannes Pauls II., ich habe sie schon genannt, Universi Dominici Regis, gibt den Kardinälen im Widerspruch zu der seit 1179 geltenden Vorschrift die Möglichkeit, nach 34 erfolglosen Wahlgängen mit absoluter Mehrheit die Zweidrittelmehrheit aufzuheben und zu beschließen, dass im nächsten Wahlgang die absolute Mehrheit für eine Papstwahl reicht. Wie das damit zusammengeht, dass der Papst in seiner Konstitution sagt, er wolle die altehrwürdigen Traditionen bewahren, ist mir nicht ganz einleuchtend. Benedikt XVI. Hat hier eine Korrektur vorgenommen, indem er sagt, ja, ab 34 Wahlgängen käme es zu einer Stichwahl zwischen den beiden Bestplatzierten. Jetzt wird es aber wieder irgendwie schwierig. Es müsste aber die Zweidrittelmehrheit wieder her. Man stelle sich vor, 34% der Kardinäle werden den definitiv nicht wählen. Wie soll das dann gehen? Eine ausweglose Lösung. Hier sind wahrscheinlich juristische Kompetenzen notwendig, um noch einmal schlicht und ergreifend klarzumachen, warum mit der Tradition brechen, die seit 1179 sich bewährt hat, warum nicht einfach zur Zweidrittelmehrheit plus einer Stimme zurückkehren. Das zwingt zu Kompromisskandidaten. Das zwingt dazu, irgendwann seinen Lieblingskandidaten aufzugeben und eben jemanden zu suchen. Wichtig ist auch, dass der Konklavebereich über den Apostolischen Palast und die Sixtina hinaus ausgedehnt wird. Das ist der ursprüngliche Konklavebereich mit der Capella Sixtina darüber. Jetzt wird auch das Gästehaus Santa Marta, ein Hotel, hinter dem deutschen Friedhof Camposanto Teutonico, in den Konklavebereich einbezogen. Johannes Paul II. Hat ja bei seiner eigenen Wahl 1978 einschlägige Erfahrungen gemacht, wie es zuging im Konklave, in der alten Form.
Im Vatikanpalast erwartet ihn eine spartanische Unterbringung. Notdürftig hat man die Räume rund um die Sixtinische Kapelle zu Schlafzellen umfunktioniert. Bei drückender Augusthitze und drangvoller Enge sind die Wohnverhältnisse fast unerträglich. 111 Kardinäle, so viele wie noch nie, kommen im Konklave zusammen. Anders als früher können sie nicht mehr an der Wand aufgereiht unter Baldachinen sitzen. Der Platz reicht nicht aus. Stattdessen werden zwei simple Stuhlreihen gebildet. Hier werden die Kardinäle Platz nehmen, um unter Michelangelos Wandbild vom jüngsten Gericht erstmals nach dem Konzil einen Papst zu wählen.
Aus dieser Erfahrung heraus hat Johannes Paul II. Bestimmt, die Kardinäle, doch etwas ältere Herren, sollten jetzt die Annehmlichkeiten von Santa Marta haben, was natürlich die Abschottung etwas schwieriger macht. Am deutlichsten fallen jedoch die Unterschiede bei den öffentlichen Zeremonien der Amtseinführung des neuen Papstes ins Auge. Klar, der weiße Rauch, die Ankündigung der großen Freude, der erste Segen, Obi et Orbi, bleiben bestehen und bilden den ersten Akt des Papstdramas. Der zweite Akt findet in St. Peter bzw. auf dem Petersplatz statt und versucht, die besondere Nähe des Papstes zu Petrus und seine Rolle als Vicarius Christi in geistlicher Hinsicht noch stärker zu inszenieren. Deshalb entfallen alle herrscherlichen Symbole und Gesten aus dem Kaiserzeremoniell. So wird die Sedia Gestatoria, der prächtig geschmückte, tragbare Thronsessel der Päpste, nicht mehr benutzt. Es wird auch kein Werk mehr verbrannt. Büschel aus groben Fasern, die als Zeichen der Vergänglichkeit, auch der Vergänglichkeit und Herrlichkeit des Papsttums galten, entfällt. Die Huldigung der Kardinäle und des Kapitels von St. Peter und von 12 Gläubigen, die das Volk Gottes symbolisieren, findet nicht mehr durch Fußkuss statt, sondern durch eine Art Umarmung. Dafür kommt es bei den Huldigungen der Kardinäle regelmäßig zu wirklich brüderlichen Szenen mit dem Papst, die an den Friedensgruß in der Heiligen Messe erinnern und nach außen die kollegiale Einbindung des Petrusdienstes in die Kirche symbolisieren sollen. Allerdings kann man fragen, ob hier nicht durch das Zeremoniell eine Kollegialitätsfassade aufgebaut wird, die die Akzentuierung von Jurisdiktionsprimat und Unfehlbarkeit durch das Zweite Vatikanische Konzil und die extensive Ausübung dieses Primats gerade im Pontifikat Johannes Paul II. Geschickt verschleiern könnte. Auch dazu ein sprechender Filmausschnitt.
Auf dem Platz herrscht gespannte Erwartung. Gekrönte Häupter und Regierungsvertreter aus aller Welt geben dem neuen Papst die Ehre. Die US-Delegation leitet der Sicherheitsberater von Präsident Carter, Zbigniew Brzezinski, ein gebürtiger Pole. In feierlicher Prozession tritt ein Kardinal nach dem anderen vor den Papst, um dem neuen Kirchenoberhaupt die Treue zu geloben. Für jeden hat Johannes Paul II. Ein persönliches Wort. Besonders herzlich begrüßt er den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, den Kölner Kardinal Höffner. Beim herannahen Kardinal Wyszyńskis erhebt sich der Papst, versucht dessen Kniefall zu verhindern. Wyszyński in fast militärischer Haltung lässt sich nicht beirren. Ein heiliger Ringkampf gegenseitiger Demut und Ehrerbietung. Einer ganzen Nation geht das Herz auf.
Zu den entscheidenden symbolischen Akten gehört der Einzug des neuen Papstes in die Peterskirche, wo er sich unmittelbar zur Confessio Petri begibt und zum Petrusgrab unter dem Papstaltar Berninis hinabsteigt. Zwei Diakone nehmen das dort liegende päpstliche Pallium und den Fischerring, die dadurch zu Berührungsreliquien geworden sind, auf und tragen sie in feierlicher Prozession zum Zelebrationsaltar auf dem Petersplatz. Dort zelebriert der Papst mit den Kardinälen in Konzelebration ihr Einführungsmesse. Nach der Verkündigung des Evangeliums und der Predigt erfolgt die Übergabe von Pallium und Fischerring. Der Fischerring zeigt den heiligen Petrus auf einem Boot, die Netze auswerfend, oder Petrus mit den Schlüsseln und trägt den Namen des jeweiligen Papstes. Er steht für die Aufgabe des Menschenfischers und symbolisiert die Verbindung mit Christus. Der Blick in die Geschichte hat gezeigt, dass das Verfahren der Papstwahl, auch die Rituale und Symbole der Amtseinsetzung sich in bald zwei Jahrtausenden ständig gewandelt haben und dass ausgerechnet die Reformen von Johannes Paul II. An entscheidenden Punkten mit der Tradition gebrochen haben. Offenbar ganz spontan hat beispielsweise Franziskus auch neue Akzente gesetzt, indem er in einem schlichten weißen Gewand die Gläubigen mit Buonasera begrüßte, anstatt eine liturgische Formel zu verwenden. Der Wandel wird weitergehen. Meine Damen und Herren, ich konnte es mir nicht ganz verkneifen, in meinem neuen Buch das Szenario eines neuen Papstwahldekrets zu entwerfen, das im Jahr 2059, also zum Jahrtausendjubiläum des Ersten, auf diese Fragen eine neue und wahrscheinlich meistens ganz alte Antwort aus der Tradition gibt. Zahlreiche Fragen drängen sich nach einem genauen Blick in die Geschichte auf. Ist das Verbot, das geistige Band zwischen einem Bischof und seinem Bistum durch eine Versetzung in ein anderes Bistum zu zerschneiden, ist dieses Verbot nicht vielleicht doch eine über Jahrhunderte bewährte und vom Konzil von Nicea verbindlich vorgeschriebene Vorschrift? Oder können wir morgen auch das Glaubensbekenntnis ändern? Sollte die Bühne der Lateranbasilika nicht doch wieder intensiver genutzt werden, um deutlich zu machen, dass der Papst nur als Bischof von Rom Papst sein kann? Dann aber müsste nach der Wahl sich der Papst unmittelbar in den Lateran begeben, wie jeder andere Bischof Besitz ergreifen von seiner Kathedrale und erst an einem folgenden Tag in den Petersdom gehen. Könnten nicht auch Laienvertreterinnen und Vertreter in die Wahl eingebunden werden? Klerus und Volk haben schließlich den Bischof von Rom gewählt. Müssen wirklich alle Kardinäle, wie seit Johannes dem 23. vorgeschrieben, die Bischofsweihe empfangen? Oder kann es nicht auch wieder, wie über Jahrhunderte, Laienkardinäle ohne Weihe geben? Dann aber wäre doch auch Frauen die Kardinalswürde prinzipiell vielleicht offen. Sollte man sich nicht auch mit der Frage beschäftigen, was passieren soll, wenn ein Papst offensichtlich amtsunfähig ist, etwa bei unheilbarer Demenz? Wer kann dann über den Papst entscheiden? Und zuletzt ist es nicht notwendig, auch einen festen normativen und zeremoniellen Rahmen für einen Papstrücktritt vorzugeben. Was ein emeritierter Papst mit dem Hubschrauber nach Castel Gandolfo entschwebt, sich aber weiter Heiliger Vater nennen darf und in Weiß kleiden, hat schließlich für deutliche Kritik gesorgt. Wenn das Papstamt kein Sakrament ist, sondern eine Funktion, dann muss man in diesen Status, aus dem man kommt, zurücktreten, wenn man zurücktritt. Also zum Beispiel wieder Kardinalbischof werden. Jedenfalls legt dies eine historische Betrachtung der wenigen Beispiele erfolgreicher Papstrücktritte nahe. Falls der Papstrücktritt aber, wie Franziskus angedeutet hat, tatsächlich zum Normalfall werden sollte, gibt es auch hier spannende Möglichkeiten für neue Inszenierungen und Symbole rund um das uralte und doch immer wieder neu zu erfindende Papstamt. Um mit Napoleon zu schließen, wenn es den Papst nicht gäbe, müsste man ihn erfinden.
Ein ganz geheimes Hörsaalwochenende liegt hinter uns. Heute mit Professor Hubert Wolf, Kirchenhistoriker aus Münster, der zu seinem Thema gesprochen hat: Konklave, die Geheimnisse der Papstwahl. Unter diesem Titel ist in diesem Jahr auch sein neuestes Buch erschienen, das er, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, in seinem Vortrag schon angesprochen hat.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.